Wer ist in geistliche Krämpfe verwickelt? Dann Onward Christian Soldier. Als ich mich vorbereitet habe zu diesem Seminar, ursprünglich war es mal der Predigt in unserer Gemeinde, und habe mit diesem Bild angefangen, habe gedacht, oh weia, denkt jeder gleich an die Kreuzzüge und alles, was da schiefgelaufen ist.
Ja, also einiges.
So, ja, einiges, sagt der Jörg, Schandfleck in der Kirchengeschichte. Aber ich sehe trotzdem auch in diesem Bild Mut, Entschlossenheit, Siegeswillen. Und ich denke auch, das ist ein Soldat oder ein Ritter eigentlich, der jetzt nicht um Schätze kämpft. Er kämpft um keine Ländereien und Reichtümer, sondern er kämpft für das Kreuz, das er trägt. Ein heiliger Ritter, ein Holy Knight. Und ich denke, da ist es zu Holy Rider auch nicht weit, reimt sich sogar. Ich habe ein Buch gelesen von Günter Krallmann, und er hat dann die Frage gestellt an den Leser, will ich euch heute auch stellen. Habt ihr euch je gefragt, warum Gott nicht alle, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, sofort in den Himmel holt? Und ihr habt gedacht, können wir doch eigentlich machen. Er hat gesagt, die Zimmer sind bereitet, die Wohnung ist fertig, du bekehrst dich und zack, bist du in der Heiligkeit, in der Herrlichkeit. Warum eigentlich nicht? Und der Autor gibt auch gleich eine Antwort. Er schreibt, ein Hauptgrund ist, dass jeder von neuem geborene Christ zugleich ein Soldat in Gottes Armee ist. Er hat diese Armee auf der Erde zurückgelassen, damit sie das Feindesland, in denen die Mächte der Finsternis herrschen, einnimmt und besetzt. Und Holy Riders ist meiner Meinung nach so eine Armee im Feindesland. Wir sollen Land einnehmen. Wir sollen Land besetzen, nämlich Land, in dem die Mächte der Finsternis herrschen. Gilt nicht nur für Holy Riders, sondern eigentlich für jeden Christen. Aber lasst uns beim Club bleiben. Gerade die neuen Leute, die vielleicht dieses Wochenende zum ersten Mal hier sind, die interessiert sind an dem Dienst, angehende Hänger, angehende Prospekts, die müssen eigentlich sich bewusst sein, dass sie in so eine Armee eintreten. Und das bedeutet Kampf, das bedeutet Krieg, nicht auf heimischem Boden, sondern im Feindgebiet. Und oft denke ich, Mensch, es ist mir selber gar nicht so bewusst. Und dann wundere ich mich, wenn die Kugeln fliegen und wenn es heiß hergeht und wenn es richtig brenzlig wird. Wir müssen also lernen, als Christ und als Holy Rider im Besonderen, dass wir unseren Feind kennen und dass wir unsere Waffen kennen und dass wir bereit sind, diese Waffen auch einzusetzen. Und deshalb werden wir uns heute mit der Waffenrüstung, wie Paulus sie im Epheser 6 beschrieben hat, beschäftigen. Gürtel, ja, der Panzer der Gerechtigkeit, Gürtel der Wahrheit, die Stiefel des Evangeliums. Doch was ist eigentlich damit gemeint? Wie lege ich diesen Gürtel an? Wann trage ich diesen Helm des Heils? Was muss ich eigentlich dafür tun? Und ich habe mich längere Zeit jetzt mit diesem Thema beschäftigt und ich möchte euch einfach meine Gedanken auch mitteilen. Wie gesagt, Holy Riders, eine Armee im Dienst Gottes. Du bist Soldat in dieser Armee. Wir haben einen Herrn, für den wir kämpfen. Wir haben ein Wappen, das wir tragen auf unserem Rücken. Wir haben eine Wahrheit, die wir verteidigen gegen mehrere Gegner. Es geht los mit einem Befehl. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gott macht uns jetzt von Anfang an klar, woher unsere Kraft eigentlich kommen muss, nämlich aus ihm. Mit eigenen Mitteln können wir überhaupt nichts tun. Sagt auch Jesus zu uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber gleichzeitig verspricht er Stärke und seine Kraft den Schwachen. Ich bin in den Schwachen mächtig, lässt er uns ausrichten. Und wenn uns das bewusst ist, wo unsere Kraftquelle ist, dann können wir auch große Siege erringen. David gegen Goliath. Ich denke, das Bild zeigt eigentlich alles. war ein Teenager, schmächtig, 14, 15 Jahre alt vielleicht, mit einer Schleuder bewaffnet. Und auf der anderen Seite ein Elitesoldat, möchte ich sagen, riesig.
Einprozenter.
Ein Einprozenter, richtig gehört. Wir haben mal ein Gremium MC besucht, das ist mir gerade so eingefallen, sage ich jetzt so, Sam und ich. Und wir sind ja alle zwei auch bloß so 1,70 und die waren irgendwie alle 2,20 Meter. Und da, ich,
da kann,
ja. Das war auch so ein Vergleich David gegen Goliath. Aber zurück zum Text. David hat erkannt, woher er seine Kraft nimmt. Denn er sagt, ich aber komm im Namen des Herrn. Nachzulesen im 1. Samuel. Und wie wir alle wissen, er hat den Goliath umgelegt. Noch eine weitere Person aus dem Alten Testament, Asa, ein König von Juda, der hatte ein Problem mit den Kuschitern. Und gegen die musste er dann auch zu Felde ziehen. Er hatte rund 580.000 Mann zur Verfügung, die Kuschiter weit 1 Million. Also rund Verhältnis 1:2 zu Asas Ungunsten. Und wir lesen in der 2. Chronik, woher Asa seine Kraft zog. Er sagt, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Und die 580.000 haben die 1 Million Kuschiter vertrieben. Beide also, David, Asa, haben gewusst, woher ihre Kraft kommt. Und ganz wichtig, sie traten in Vollmacht auf. Diese Macht floss durch sie hindurch. Es ist auch für uns wichtig, in der Macht Gottes unterwegs zu sein, in dieser Vollmacht unterwegs zu sein. Es macht mutig und furchtlos. David trat diesem Goliath entgegen und sagt, ich komme aber in der Kraft des Herrn. Was ist, ob ich mich das trauen würde? Wahnsinn. In der Macht Gottes unterwegs zu sein, führt zum Sieg. Auch wenn nach menschlichen Maßstäben die Chancen schlecht sind. Ein Teenager gegen einen Elitekämpfer, 580.000 gegen 1 Million. Und in der Macht Gottes unterwegs zu sein, es kehrt Schwäche in Stärke um. Gilt auch für uns, Uli Reiters. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, wir waren 2012 bei einem großen Treffen der Hells Angels in Stuttgart. Da waren fast 2000 dieser Hells Angels aus allen Herren Ländern. Und wir waren ungefähr 15 Uli Reiters. Die Ulmer waren dabei, die Göppinger war von uns oben. Und auch wenn wir bloß 12 zu 2000 waren, oder 15 zu 2000, wir können sagen, wir kommen in der Macht im Namen des Herrn. Und ich denke, wenn du auf einer Party bist oder einen Clubbesuch machst und eigentlich solltest du jemandem eine Beichtbibel anbieten, hast du ein bisschen Angst und siehst dich ein bisschen, dann kannst du dir sagen, ich komme im Namen des Herrn. Und oft ist es auch so, dass unsere Probleme, unsere Sorgen wie so ein Riesenberg vor uns sind. Und sage ihnen, ich komme im Namen des Herrn. Als er alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt war vor dem Herrn. Deshalb ist es wichtig, unser Herz mit dem Panzer der Gerechtigkeit zu schützen. Jetzt komme ich zu diesem Bild und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Ich habe da ein Bild mit einer Beichtbibel gefunden.
Das Blue Knight, sind das die Stiefel von den Blue Knights?
Ich habe keine Ahnung, hat das jemand von den Holis irgendwann mal ins Internet gestellt?
Nee.
Kennt jemand das Bild? Sehr interessant, aber hat mir gut gefallen, passt dazu.
Aber noch nicht lange bisschen, die Stiefel sind ganz schön sauber.
Ja.
Und ist aber ein Lebensleck, glaube
ich. Man kann die Stiefel ja auch putzen. Wir haben ja neue Hänger.
Großbrechen.
An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium. zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.
Das ist ein Perser.
Gott hat einen Weg vorbereitet, dass wir bestehen können, seine Waffenrüstung anziehen. Und wenn ihr den Text mal euch genau vornehmt, dann sagt Gott nicht, wenn ihr meine Waffenrüstung tragt, habt ihr vielleicht eine Chance, 50-50, vielleicht 70-30. Er sagt nicht, wenn ihr meine Waffenrüstung anzieht, dann könnte es gut ausgehen. Vielleicht, eventuell, unter Umständen. Es gibt hier kein Wenn und Aber. Er sagt, wenn ihr meine Waffenrüstung tragt, dann könnt ihr bestehen. Es ist interessant, es ist wie beim Computer, wenn du bei Excel eine Funktion eingibst, wenn die Zahl größer als 100 ist, dann passiert das und das. Also wenn du 105 eingibst, dann passiert es einfach. Und so ist es hier auch. Wenn du die Waffenrüstung Gottes trägst, dann kannst du bestehen gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und die brauchen wir auch. Es geht um unseren Feind, weil wir haben einen gefährlichen Gegner. Es ist hier von listigen Anschlägen die Rede. Und wenn man die Bedeutung dieses Wortes nachschlägt, dann geht es weit darüber hinaus, über listig. Es geht um gezielte Planung, um eine taktische Vorbereitung, um gezielte Strategie, Ausnutzung von Schwachstellen. Ja, die Strategie, die der Satan bei mir anwendet, ist vielleicht eine andere als beim Simon. Bei Matthias, Entschuldigung. Oder beim Simon. Oder beim Horst. Oder beim Wieder. Ja, es ist ganz gezielt auf uns abgestimmt. Er kennt uns genau, er studiert uns und er weiß, unsere Schwachstellen auszunutzen. Ich möchte es mal an einem Beispiel zeigen. Wer kennt denn diese Festung?
Helms Klamm.
Helms Klamm, richtig. Eine Zuchtsburg.
Die Burg ist so cool gemacht.
Riesenfeste, hohe Mauern. Und die meisten haben bestimmt den Film gesehen dazu, Herr der Ringe, erster oder zweiter Teil, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Guten sich hinter diesen Mauern verschanzt, fühlen sich sicher. Der König hinter den Mauern sagte, diese Mauern hat noch nie jemand überwunden. Aber er sollte sich täuschen. Es gab da diese eine Schwachstelle, so ein Abflussrohr unten, wenn ihr euch an den Film erinnert. Und das Böse hat genau gewusst. Es hat gewusst, dass es diese Schwachstelle gibt. Und dort brach dann auch das Böse ein und hat diese Mauern überwunden. Und ich denke, das ist ein Bild dafür, wie der Teufel unsere Schwachstelle ausnutzt. Ja, vielleicht hast du auch große Mauern um dich gezogen oder denkst, du hast Sicherheit in so einer Burg gefunden. Deine Mauern sind uneinnehmbar fürs Böse, für Anfechtungen, für Angriffe. Und doch hast du vielleicht auch so eine Art Abflussleitung, wo das Böse einbrechen kann. Zorn, Unbeherrschtheit, Gier, Neid, Probleme im sexuellen Bereich und. Es gibt da ganz viele Sachen, die uns gefährlich werden können. Deshalb ist es vielleicht für jeden wichtig, sich seine Mauern auch mal anzuschauen, Schwachstellen herauszufinden und die dicht zu machen. Wir wollen uns die Gegner anschauen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, genau, die in dieser Finsternis herrschen. Mit den bösen Geistern unter den Himmel. Das ist recht abschreckendes Bild, aber irgendwie denke ich, passt eigentlich schon.
Europa, Nordamerika hat er schon im Griff.
Ja, Nordamerika hat er fest im Griff, Europa auch. Und weist wahrscheinlich gerade nach Sibirien. Das Böse als Herr dieser verlorenen Welt bereit zu zerstören, zu vernichten und totzubringen. Paulus schreibt, unser Gegner ist nicht aus Fleisch und Blut. Es ist kein menschlicher Gegner, es ist kein weltlicher Gegner, es sind spirituelle Mächte und Gewalten. Und dagegen helfen eben auch nur spirituelle Waffen. Keine menschlichen Waffen, keine weltlichen Waffen. Und es ist auch so ein Grund, warum wir als Christen oft so viele Kämpfe verlieren, weil wir versuchen, auf unserer menschlichen Ebene zu kämpfen. Und eigentlich sollten wir auf der geistlichen Ebene kämpfen. Ja, das ist wie ganz aktuell dieser moderne Cyberkrieg, wo mit Computern Krieg geführt wird, wo Computerviren in irgendwelche Systeme eingeschleust werden. Da kannst du die größten und stärksten Panzer haben und Militärflugzeuge, das nützt dir da überhaupt nichts. Und genauso wäre es, wenn wir mit menschlichen Waffen gegen spirituelle Angriffe ankämpfen. Ich habe mir dann auch gedacht, meine Güte, hier ist von Herren der Welt die Rede. Aber mal ehrlich, das sollten doch eigentlich wir sein. Könnt ihr euch erinnern im 1. Mose, Kapitel 1, 28? Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. So weit sind wir schon gekommen, also wir haben ziemlich viele Kinder. Füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Also irgendwas ist da passiert im Paradies. Und Adam hat die erste Schlacht dort schon verloren. Und mit ihm ist unser Erbrecht verloren gegangen. Und der Teufel hat sich dieses Recht über die Herrschaft dieser Erde vor uns genommen. Es hat uns, dass wir das wieder gerade biegen und richtig stellen. Wir haben mehrere Feinde. Ich habe es gerade gesagt, Satan und sein dämonisches Heer. Die Offenbarung warnt uns, wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Jesus hat gewonnen. Das wollen wir klipp und klar so sagen. Auf Golgatha am Kreuz, der hat dieser Schlange den Kopf zertreten. Aber dieses Viech, das windet sich noch. Und es versucht, so viel wie möglich Schaden anzurichten und mit sich in den Tod zu reißen. Ich habe mich in den letzten Monaten auch ein bisschen mit den deutschen Konzentrationslagern beschäftigt. Ich war, wenn ich meistens zu unseren Sitzungen fahre, fahre ich an Buchenwald vorbei. Und bei uns ist Flossenbürg in der Nähe. Und es hat mich schwer berührt, als ich mich eingehender beschäftigt habe. Aber was mir aufgefallen ist, in den letzten Tagen, also als die Amerikaner und die Russen schon fast an der Tür standen, da haben die Nazis nochmal so richtig gewütet und haben alles platt gemacht mit unglaublicher Brutalität. Und ich denke, so ist es auch mit dem Satan. Er weiß, er hat verloren, er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit, aber er versucht, so viel wie möglich kaputt zu machen. Und ihr denkt, das ist vielleicht auch so ein Bild dafür, was damals passiert ist. Wir haben mit der Welt und ihren Verführungen zu kämpfen. Johannes warnt uns, alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Haben mit unserem alten Menschen zu tun. Denn ich weiß, schreibt Paulus, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ja, das ist oft auch der größte Kampf der alten Menschen einem, wer der Sünde noch anhängt, schreibt die Bibel, aber eigentlich sollten wir der Sünde gestorben sein. Es ist eine Feindschaft, die mitten in uns auch wohnt. Und manchmal Geschwister. König David, wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, könnte ich es noch ertragen? Wäre es mein Gegner, der sich gegen mich erhebt? Wüsste ich ihm aus dem Weg zu gehen, aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Interessant. Und wenn man sich die Situation von Holy Riders anschaut, in den letzten Monaten, dann erkennt man auch, dass durchaus auch der letzte Punkt eine große Rolle gespielt hat. Dass untereinander Schwierigkeiten gestanden haben. Es gab Konflikte, gegenseitige Angriffe, Verletzungen. Manchmal sind sogar als Mitglieder ausgetreten oder Gruppen sind erheblich geschwächt worden. Und ich frage mich auch, Mensch, ist man nicht irgendwo an einem Punkt, dass man sagt, ich erkenne, dass der Teufel hier auch wirkt? Dass er uns hier entzweien will? Müssen wir wirklich so wichtig sein? Eine wichtige Sache auch. Paulus schreibt vom Kämpfen, vom Kampf. Und damit ist jetzt keine Rangelei gemeint. Ich habe ja ziemlich viele Jungs zu Hause und da kommt es ja so täglich zum Kraftproben. Und es geht dann vom Schwitzkasten und in die... Ihr wisst ja, wie das ist, Väter, die Jungs zu Hause haben. Wir rangeln dann miteinander. Aber der Kampf, von dem Paulus hier spricht, hat damit überhaupt nichts zu tun. Vielleicht kennt ihr auch Wrestling im Fernsehen. Ja, die springen sich gegenseitig auf die Köpfe und hauen sich über die Bande drüber. Und danach stehen sie auf und trinken Kaffee miteinander. Ist viel Show dabei. Paulus meint hier...
Kein Hämatom.
Ein paar Hämatome bleiben übrig, ja. Eine Schlacht mit dem Ziel, uns zu zerstören. Zerstört werden wir dadurch, indem wir zur Sünde verleitet werden. Der Sündensohn ist der Tod. Römer 6, 23. Ich habe mir dieses Männchen gefunden, also ein bisschen weniger Heiligkeit, aber dafür mehr Sünde, ist gleich der Tod. Im Sinne von getrennt sein von Gott, dem Schöpfer. Und Satan möchte eben diesen Keil der Sünde zwischen uns und Gott treiben. Es ist ein Kampf um unser geistliches Leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Keine Rangelei, kein bisschen Wrestling, kein kleines, leichtes Kräftemessen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir lernen, das Böse zu überwinden, oder das Böse überwindet uns. Ein interessanter Vers steht noch in der Chronik. Da kann man lesen, dass Satan stellte sich gegen Israel. Und so müssen wir das auch sagen. Satan stellt sich gegen Goliath. Der Satan stellt sich gegen Christen. Der Satan stellt sich gegen mich. Und deshalb wiederholt Gott auch seine Warnung und seinen Befehl zum zweiten Mal, so als wollte er sagen, wichtig, vergiss es nicht. Denkt dran, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an diesem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Es sind schwierige, gefährliche Aufgaben und deshalb gibt er uns auch die Rüstung dazu. Die schauen wir uns jetzt an. Wichtig ist, wenn die Rüstung bei uns so im Schrank steht wie hier, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir schutzlos und dann werden wir verlieren. Deshalb heißt es, ergreift und zieht an die Waffenrüstung Gottes. Als erstes sollen wir den Gürtel der Wahrheit anlegen. So steht nun fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Wie können wir das verstehen? Wie lege ich diesen Gürtel der Wahrheit an? Zwei Verse zum Verständnis dafür. In Epheser 1, Vers 13, in dem seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. Und Kolosser 5, Vers 5 bis 6, von ihr, der Hoffnung habt ihr schon gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Wahrheit ist also das Synonym für das Evangelium. Und wir können diesen Vers auch lesen, zieht an den Gürtel des Evangeliums. Und da möchte ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir müssen eigentlich verstehen, dass das Evangelium nicht bei der Erlösung endet. Es geht nicht nur um Vergebung unserer Schuld, das ist die eine Seite der Medaille, sondern darüber hinaus geht es auch um Stärkung für unseren Auftrag, für unseren Kampf. Denkt mal ans Passahlamm zurück, Auszug aus Ägypten. Mit diesem Lamm sind ja zwei Dinge passiert. Zum ersten, das Blut des Lammes an die Türen, an die Türen gestrichen, diente zur Erlösung. Ja, Synonym für die Erlösung, Gottes Zorn, Gottes Todesengel, ging an diesen Häusern vorbei. Aber zum Zweiten, was sollte mit dem Lamm noch passieren, weiß es jemand? Essen, genau. Dies esst alles auf. Und ich denke, es ist auch so ein Bild für geistliche Nahrung, geistliche Zurüstung, Nährstoffe für den Weg, der vor diesem Israeliten stand, für diesen langen Marsch, den sie tun mussten. Und ich denke, einfach gesprochen, der Gürtel der Wahrheit, das Evangelium, es ist nicht nur die Erlösung für uns, sondern auch Basis und Kraftquelle für unseren Bann, für unseren Kampf. Und nebenbei bemerkt, ein Gürtel hält natürlich auch die Hose oben und zu. Ich weiß, heutzutage laufen die Jungs halt immer so rum, ne? Und denkst du, die verlieren die Hose. Aber wo steckt denn mein Schwert drin? Was hält denn meinen Panzer zusammen? Der Gürtel. Also wenn der Gürtel des Evangeliums fest uns umgürtet, dann fallen auch unsere anderen Waffen und unsere Rüstung nicht ab. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Was ist damit gemeint? Auch hier zu zwei Stellen. Römer 13, Vers 14 zieht an den Herrn Jesus, der gemäß Korinther uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und Gerechtigkeit. Wir tragen also diesen Panzer der Gerechtigkeit, wenn Jesus in uns lebt. Wenn seine Gerechtigkeit in uns wirkt, heißt er auch im Wort Gottes, er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Interessant, auch im Englischen heißt, ist hier von Breastplate, also Brustpanzer die Rede. Und es hat damit zu tun, es geht um unser Herz, wir sollen unser Herz vor allen Dingen schützen. Ja, behüte dein Herz mit einem Fleiß, denn daraus, Entschuldigung, was muss ich festmachen, entspringt das Leben. Eminent wichtig. Umkehrschluss ist dir, wenn du hier nachlässig bist, wenn der Schutz deines Herzens fehlt, dann kannst du dein Leben verlieren. Weil gerade aus dem Herzen, Markus warnt uns, kommen böse Gedanken, kommt Unzucht, kommt Habgier. Das sind die Dinge, die uns den Tod bringen.